an Paula von Siemens erinnern, dass ich letztes Mal angeschrieben habe, um schon mal so ein bisschen zu begründen, warum wir uns vorher das alles angetan haben mit dem Verlagerungshomomorphismus und das Cola-Beweisen. Hier also nochmal zur Erinnerung. Cola von 7. D ist die ganze Zeit eine endliche Gruppe, da drüben steht es ja nochmal, D ist eine Gruppe. Und jetzt haben wir eine Teamzeit D, die die Ordnung von D teilt in eine D-Süder-Untergruppe. Und die erste Aussage war, ist D arisch und ist H der Normalisator von P in D. Dann können wir die Untergruppe P geschnitten D' auch bekommen, indem wir einfach P geschnitten H' ausrechnen. Heißt also, wenn ich die Kommutatorgruppe bilde von G oder vom Normalisator von P in G, dann kommt, wenn ich ein P schneide, dasselbe raus. Und die zweite Aussage war, falls P, ich bin mal verlegen und schreibe, falls P das Minimum ist von P von G, also die kleinste Primzahl, die die Gruppenordnung teilt. Darf ich das so schreiben? Letztes Mal stand es, glaube ich, ausformuliert. Ne? Falls P das Minimum ist von P von G und ist P groß P zyklisch, so besitzt P ein normales P-Komplement. Oder anders gesagt, P ist P nilpotent. Das habe ich hoffentlich letztes Mal alles nicht nur erzählt, sondern auch ein bisschen was davon an die Tafel geschrieben. Und das alles bedeutet nur, dass man G schreiben kann als OP' von G mal G. Das ist in Wirklichkeit sogar ein semidirektes Produkt. Wir können uns gleich überlegen, warum. Und OP' von G ist eine Abkürzung für den größten Normalteiler von G mit zu P-Teilern von der Ordnung. Warum ist es jetzt ein semidirektes Produkt? Können wir uns mal kurz überlegen. Wir nehmen mal hin, dass wir dieses Produkt haben, dann stellen wir erstmal fest, das ist eine P-Gruppe, das ist eine P-Gruppe, deren Schnitt ist trivial. Und OP' von G ist ein Normalteiler, also normal, also wirkt P darauf per Konjugation, dann haben wir so ein semidirektes Produkt. Semidirekt heißt, der Faktor, der links steht, da wo das Offene hin zeigt, ist normal, wird von dem anderen denormalisiert und man macht dieses Zeichen nur, wenn der Schnitt der beiden trivial ist. Und das ist das können wir so als Ergänzung uns irgendwie noch mit dazu schreiben. Und G ist p-nilpotent bzw. G hat ein normales p-Komplement, sind Formulierungen für das, was da steht. Deswegen nennt man Sätze von diesem Typ auch p-Komplement-Satz. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir im Laufe der Vorlesung wahrscheinlich mehrmals solche oder ähnliche Ergebnisse benutzen werden, immer alles so voll im Hintergrund von P-Komplement setzen. Und die wesentlichen Argumente, die man dafür braucht, die werden wir jetzt sehen. Das hat mit Transfer zu tun. Und wenn ich dann später einen Satz brauche, der so ähnlich ist, dann begründe ich entweder kurz, woher das kommt, oder ich sage, da steht es. Okay. Fangen wir an, indem wir in Teil A uns in Satz 5.6 stand da, dass wenn man so eine Untergruppe P hat, mit P-Süder-Untergruppe und dann Verlagerung macht, dass dann P geschnitten G' nichts anderes ist als diese Untergruppe P Stern. P Stern war das Erzeugnis der, ich sag mal, Kommutatoren der Form x hoch minus 1 mal x hoch g, wobei x und x hoch g beide aus P kommen mussten. Das war also eine besondere Untergruppe der Kommutatorgruppe von G, die gleichzeitig noch in P liegt. Das war P Stern. Und dieses P Stern können wir hier jetzt benutzen. Mit Satz 6 ist P geschnitten G' das gleiche wie P'. Wenn wir jetzt zeigen können, dass dieses G' sich nicht verändert, wenn man anstelle von G H betrachtet, dann sind wir fertig. Und genau das ist jetzt der Trick. Das ist ein Fusionsargument für die Leute, die es schon mal gehört haben. Wir machen uns jetzt einfach klar, dass dieses Konjugieren, was passiert, wenn wir diese Elemente beschreiben, für Pichern, so sehen die ja aus. X und X und B kommen aus P. Richtig? So sehen doch diese Leute aus, aus denen wir Pichern basteln. Und wenn wir jetzt zeigen können, dass man immer, wenn hier so ein G steht, so dass X hoch G und P liegt, man auch schon ein G benutzen könnte, das aus dem Normalisator von P kommt, dann heißt das, dass es dem P-Stern egal ist, ob man zur Bildung G oder H benutzt. Und dann sind auf einmal, dann ist auf einmal diese Gruppe P-Stern unabhängig davon, was man hier nimmt. Und das heißt, dass dann wirklich P-G-G das gleiche ist wie P-H. Das ist der Witz. Und das ist einfach nur ein, wir realisieren Konjugation in einer Untergruppe. Das ist ein Kontrolle von Fusion-Argument, wenn man so will. Ja, also machen wir das doch. Wir nehmen mal diese Situation her. X und X hoch G kommen aus P, G ist irgendwo aus P und ich zeige, dass man die Konjugation schon in H realisieren kann. Sein X aus P, G aus G und X hoch G auch in P. Wie kriegen wir jetzt unsere Finger da dran? Was für eine Untergruppe könnte man benutzen, in der man irgendwie argumentieren kann? Naja, P ist adisch. Das heißt, P ist sein eigenes Zentrum und P liegt im Zentralisator von allen Elementen, die in P liegen. Insbesondere liegt P im Zentralisator von X und auch von X hoch G. Denn die liegen ja beide in P und P ist adisch. Umgekehrt könnte man jetzt auch sagen, naja, P zentralisiert X, das heißt P hoch G zentralisiert X hoch G. Aber auch P zentralisiert X hoch G. Das ist die andere Perspektive. Man kann das Spiel in zwei Richtungen spielen. Jetzt ist P im Zentralisator von X hoch G und auch P hoch G im Zentralisator von X hoch G. Einmal hier, weil X hoch G in P liegt und P adisch ist. Und hier, weil x in p liegt und p adisch ist und wir die ganze Situation mit g konjugieren können. Das schreibe ich einfach nur als Argument hin, weil p adisch ist. P ist eine Pseudo-Untergruppe. P hoch g auch. Und jetzt liegen die beiden im Zentralisator von so einem Element, also in so einer Untergruppe von g. Was mache ich? Standardtrick. Ich habe zwei Sydow-Untergruppen von der großen Gruppe G. Ich finde sie in einer Untergruppe, dann müssen es dort auch Sydow-Gruppen sein. Das heißt, sie sind in der Untergruppe konjugiert. Standardtrick. Muss wie ein lautes Klingeln im Kopf anspringen, wenn man diese Situation sieht. Nehmen wir uns also so ein Element her. Nennen wir es H. Sei, möchte ich das so machen? Ich kann das auch mit X so. Ich glaube, eleganter ist es für den letzten Schluss, wenn ich nicht im Zentralisator von X hoch G argumentiere, sondern in dem von X. Das heißt, ich schiebe alles, indem ich mit G hoch minus 1 konjugiere, in den Zentralisator von X. Mit dem Satz von Sydow sind dann P und P hoch G hoch minus 1 im Zentralisator von X konjugiert. Also das, was ich gerade hingeschrieben habe, kann man genauso nehmen. Dann wendet man einmal G hoch minus 1 auf die Situation an und kriegt das, was da jetzt steht. Das ist ein bisschen eleganter. Sei dann H aus dem Zentralisator von X so, dass P hoch H das gleiche ist wie P hoch G hoch minus 1. Was sehen wir dann? Dann sehen wir P hoch HG ist das gleiche wie P. Das heißt, H mal G liegt im Normalisator von P. Und Und was passiert, wenn ich auf x dieses Element loslasse? Deswegen habe ich das jetzt alles so rumgewählt, damit man das hier so schön sieht. H zentralisiert x, da passiert also gar nichts. Das heißt, das ist einfach x hoch g. Wir haben also jetzt erreicht, dass man die Konjugation von x zu x hoch g hinkriegt mit einem Element, das im Normalisator von p liegt. Dementsprechend ist zur Bildung von p Stern gar nicht notwendig, dass man alle g's aus g benutzt. Es reicht, wenn man die aus dem Normalisator von p nimmt. Und deswegen ist p Stern auch p geschnitten. H'. Das kann da sogar noch hin. So folgt p Stern gleich p geschnitten H'. Ich liebe solche Argumente, weil ich es total gerne mag, Situationen in einer Gruppe einzufangen, in einer Untergruppe und dann in der Untergruppe zu argumentieren. Sowas finde ich toll. Teil B. P ist der kleinste Primteil einer Gruppenordnung und P ist zyklisch, insbesondere arisch. Jetzt betrachten wir die Automorphismengruppe von P, die induziert wird durch Konjugation in der Gruppe G. Wie sieht das aus? Na, wenn man ein Element der Gruppe loslässt auf P per Konjugation, dann können da zwei Dinge passieren. Es passiert nichts Spannendes, das heißt, das Element zentralisiert P, oder es wird noch irgendwas Interessantes bewirkt. Und tatsächlich wissen wir schon aus Gruppentheorie Teil 1 oder vielleicht sogar aus der Algebra, dass der Normalisator, Modulo, den Zentralisator isomorph ist zu einer Untergruppe der Automorphismengruppe. Da macht man einfach so einen Homomorphismus, also ein Normalisator bewirkt Automorphismen, der Zentralisator ist der Kern und dann kriegt man das mit dem Homomorphen. Wir wissen, dass Normalisator von P, Zentralisator von P, isomorph zu einer Untergruppe von Out P ist, die Automorphismengruppe von P. Und jetzt ist die Frage, können wir über diese Untergruppe noch irgendwas sagen? Na, eigentlich schon, denn P ist zyklisch, insbesondere arisch. Das heißt, P liegt in seinem eigenen Zentralisator und dementsprechend kann die Ordnung dieser Gruppe nicht durch P teilbar sein. Denn P ist ja schon eine Sylow-Gruppe. Das heißt, mehr P als das, was man hier unten sieht, geht nicht. Die Faktorgruppe ist eine P-Gruppe. Diese Gruppe hier, diese Faktorgruppe ist also isomorph zu einer Untergruppe dieser Automorphismengruppe und hat gleichzeitig zu P-Teiler fremde Ordnung. Soweit? Ja, und jetzt muss man was wissen über die Struktur von zyklischen P-Gruppen. Und da habe ich schon überlegt, ob ich da noch so eine Extraserie mache am Ende mit noch so ein bisschen lustigen Übungskram, der mir eingefallen ist, für Leute, die noch Punkte brauchen. Ansonsten gehen Sie los und recherchieren Sie Automorphismengruppen zyklischer P-Gruppen. Das beweise ich jetzt hier nicht innerhalb dieses Arguments, sondern ich sage einfach, daraus folgt jetzt, dass diese Ordnung hier, also die Ordnung dieser Gruppe, ein Teiler sein muss von P-1. So, das folgt aus der Struktur von Automorphismengruppen zyklischer P-Gruppen. Schreibe ich das aus der Struktur von P folgt dann, dass diese Gruppenordnung P-1. Gleichzeitig, naja, das ist eine Faktorgruppe vom Normalisator von P. Diese Ordnung teilt die Ordnung des Normalisators von P. Das ist allerdings wieder ein Teiler der Ordnung von ganz G. Das heißt, alle Primteile, die man hier sieht, sind Primteile von G, von der Ordnung von G. Und da war P der kleinste. Wenn etwas P-1 teilt, dann müssen alle Primteile davon jetzt ja noch kleiner sein als P. Und das geht jetzt gerade nicht. Die einzige Möglichkeit, wie das ein Teiler von P-1 sein kann, ist, dass es einfach 1 ist. Mit der Wahl von P ergibt das, naja, dass diese Faktorgruppe Ordnung 1 hat und das heißt, Normalisator und Zentralisator sind gleich.
Ja, was machen wir denn damit?
Jetzt kommt Schulklassenhaus zum Beispiel. Wir gucken uns den normalen Seite von P an. Da ist P ein Normalteiler. Die Ordnung von P und der Index sind teilerfremd, weil P die Süderfundergruppe ist. Schulz-Hassenhaus sagt, es gibt ein Komplement mit Schulz-Hassenhaus, K. Komplement zu P in erstmal ein Normalisator von P in P. Das heißt, K, na, Komplement heißt, der Schnitt ist 1. Das Produkt ist die ganze Gruppe. Naja, aber der Normalisator ist ja auch der Zentralisator. Das heißt, P liegt im Zentrum dieser Gruppe. Und dann kriegt man irgendwie, dass das sogar ein direktes Produkt ist. Wie können wir uns das überlegen? Na, P ist darin ja sowieso normal. Aber jetzt ist P sogar zentral und dann kriegen wir, dass das ein direktes Produkt ist. Der Schnitt ist 1 und die normalisieren sich gegenseitig. Also haben wir sogar Normalisator von P gleich P als K. Und jetzt benutzen wir Teil A. Normalisator von P war ein Teil A, ja, dieses H. Jetzt gucken wir uns das mal an. Was ist der Normalisator von P Strich geschnitten mit P? Naja, wenn ich jetzt so Kommutatoren bilde, dann fällt alles weg, was irgendwie hier verschiedene Elemente benutzt, weil sich die gegenseitig zentralisieren. P ist A-isch, das heißt, das Einzige, was irgendwie noch übrig bleibt, sind Kommutatoren, die ich innerhalb von K gebildet habe. Aber K geschnitten P ist 1. Und deswegen ist dieser Schnitt 1. So, hier, dass das 1 ist, folgt aus der Struktur davon. Und wo überhaupt interessante Kommutatoren übrig bleiben. Ich kann das jetzt gleich mal so machen. Das sind die K geschnitten P. Und das ist 1. Also ist auch P' geschnitten P gleich 1. Und das heißt, wir können jetzt wieder die Idee auf Satz 5, 6 benutzen. Dieses Q, was wir da haben, ist einfach OP' von G und wir sind fertig. Die Untergruppe Q in Satz 5, 6 hatten wir uns doch so hergenommen, dass wir in die Faktorgruppe gehen, G und OP', die zerlegen und dann haben wir das Bild von P und noch einen direkten Faktor. Und dann haben wir das volle O-Bild genommen, das war Q, da drin lag insbesondere ein Ernst G'. Und so wie wir jetzt alles hingebastelt haben, ist dieses G' dann aber schon eine, ist dieses Q dann schon eine P'-Gruppe. Das heißt, und es ist normal. Das Q, das heißt, es ist ein P'-Normalteiler und dann muss es OP' von G sein, denn eine noch größere P'-Untergruppe kann man da nicht finden, oder jedenfalls nicht normal, weil das P ja auch noch Platz finden muss. Das heißt, auf die Art und Weise kriegt man G als Produkt geschrieben. G war ja vorher schon in Satz 5, 6 das Produkt von P und Q, das hatten wir uns klar gemacht. Einfach weil die Strich in Q schon drin liegt, das war das volle O-Bild und dann setzt man es alles ein, dann kommt das. Und was war die Idee? Die Idee war Teil A, aber auch, dass wir uns so ein bisschen überlegt haben, was bedeutet es, dass dieses kleine P der kleinste Primteiler der Gruppenordnung ist. Das hatte Auswirkungen darauf, was da jetzt per Kombination auf P noch passieren kann. So, das war Teil 1 zum Thema Anwendung von Potenzialzeug. Und jetzt kommt ein Lemma, ein total wichtiges Lemma, dass lustigerweise Thomsons Transferdilemma heißt, obwohl man die Transferidee nicht wirklich sieht, jedenfalls nicht so wie in den technischen Resultaten von vorhin.
Trotzdem, es passiert philosophisch was Ähnliches.
Gucken wir uns das mal an. Thomsons Transferdilemma ist ein Lemma, das man benutzt, um Elemente der Ordnung 2 in den Griff zu kriegen oder um zu benutzen, dass man über die was weiß, je nachdem, wie man es verwendet. Und das kann man zum Beispiel ganz toll benutzen in einfachen nicht-arischen Gruppen. Einfach weil man weiß, dass die keine Normalteiler vom Index 2 haben. Und es gibt Verallgemeinerungen davon.
Wer das interessant findet, kann mich da gerne ansprechen, dann kann ich einfach Quellen angeben. Und das ist dann erstmal das letzte Resultat in Kapitel 5. Ich habe überlegt, da noch was zu ergänzen, aber nach dem Gespräch von letzter Woche habe ich beschlossen, nö, wir wollen dann danach loslegen mit Kapitel 6 und mit dem Hauptthema der Vorlesung. Auch das wird bislang genug vorbereitet. Dilemma 8. Das ist der gleiche Thomson wie der von Pekholz-Pulemma. Thomsons Transferdilemma. Situation. Wir haben eine 2, die läuft in der Gruppe S, unserer endlichen Gruppe G, und eine maximale Untergruppe davon. Was wissen wir? S ist eine P-Gruppe. In P-Gruppen sind maximale Untergruppen Normalteiler und ihr Index ist die Primzahl, zu der die Gruppe gehört. In dem Fall ist der Index also 2, das ist wichtig. Jetzt sei T aus S eine Involution, also ein Element der Ordnung 2. Und wir setzen voraus, dass es kein konjugiertes von T gibt, das in der maximalen Untergruppe U liegt. Sei also T die Bahn von T unter G geschnitten mit U die leere Menge. Wenn das so ist, dann besitzt G ein Normalteiler N derart, dass die Faktorgruppe eine nicht-triviale 2-Gruppe ist. So, Hinweis für die, die irgendwie noch weiterlesen oder schon mehr wissen. Es gibt für den kleinsten Normalteiler, dessen Faktorgruppe in G eine 2-Gruppe ist, eine Bezeichnung. Dieses Ding nennt man O oben 2 von G. Kann ich ganz allgemein einführen. Wenn P eine Primzahl ist, dann kann ich immer mit O oben P von G den kleinsten Normalteiler bezeichnen, derart, dass die Faktorgruppe G modulo diesen Normalteiler eine P-Gruppe ist. Das Ding ist wohl definiert. Denn wenn ich mir alle Normalteiler schnappe, deren Faktorgruppen P-Gruppen sind, und ich schneide, kriege ich den kleinsten. Und das ist die Bezeichnung dafür. Deswegen findet man die Formulierung häufig so, wenn bla bla bla, dann ist O um 2 von G nicht G, sondern kleiner. Das ist eine andere Möglichkeit, das Thomson-Transferdilemma hinzuschreiben. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie ich das selber, ob ich das selber in einer Gruppentheorie-Vorlesung gelernt habe, bestimmt irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr, wie wir es genau gemacht haben und in welcher Version und vor allem, wie wir es bewiesen haben. Deswegen habe ich geguckt, was sind Beweise, die man in der Literatur findet. Und ein Beweis, den ich schön fand, ziemlich elementar, ist der Buch von Kurzweil und Stellmacher. Das heißt, das, was wir sehen, das kommt aus dem Buch. So, was machen wir jetzt? U ist eine Untergruppe von S, also eine Untergruppe von G. Dann kann ich mir die Menge der Nebenklassen, Entschuldigung, die Menge der Nebenklassen angucken, G Modul U. Und das wird unser Omega. Darauf wirkt dann die Menge G, also die Gruppe G als Gruppe, indem sie diese Menge nimmt und die Elemente permutiert, indem die Nebenklassen von rechts mit Gruppenelementen multipliziert werden. Das kennen wir schon. Omega, also die Menge G Modul U. Und wir betrachten die Wirkung von G Omega durch Multiplikation von rechts. So, da ist die Tafel eingesaut und ich schaue mal auf die Uhr. Oh, es ist noch ganz früh, das ist ja toll. Mein Vorschlag ist, dass wir dieses Lemma jetzt zu Ende beweisen. Dann möchte ich auch gerne so einen kleinen Einstieg schon mal geben in das nächste Kapitel. Und dann machen wir Pause und gucken, wie wir den Rest gestalten. Denn wir wollen heute ja gerne zwei Mini-Projekte besprechen. Okay. Wir geben mal dem Index einen Namen. So, der Index von U und G ist dann gleichzeitig die Mächtigkeit von Omega. Dann können wir jetzt einen Homomorphismus definieren, indem wir sagen, jedes Gruppenelement wird abgebildet auf die entsprechende Permutation der Menge Omega. Und da ich jetzt Omega identifizieren kann mit den Zahlen 1 bis n, kann ich mir das jetzt vorstellen als Homomorphismus in die symmetrische Gruppe Sn. Sei n was? Und sei Sigma von G in G ist N. Na, will ich das so machen? Na, eigentlich will ich das in so einem Omega machen, also die symmetrische Gruppe auf Omega, und wir merken, dass die isomorph ist zu Sn. Eigentlich möchte ich es so machen. Sei Sigma der Wirkungshomomorphismus wie folgt. Sei Sigma, also sei das Bild in Sigma von Abbildung für alle Omega aus Omega, also für alle, nee, das Ding heißt nicht H, das Ding heißt U. Für alle Omega aus Omega, und ich schreibe das jetzt so, dass man sieht, dass es eine Nebenklasse ist, also als U mal H aus Omega ist Omega abgebildet mit G hoch Sigma, die Nebenklasse multipliziert mit G. So, das ist jetzt ein Wirkungshomomorphismus, der geht hier hin, aber diese Gruppe ist isomorph zu Sn. Das heißt, wir können gedanklich immer noch diesen Schritt weitergehen in die symmetrische Gruppe Sn. Und jetzt überlegen wir uns, welche Rolle spielt eigentlich das S? Der Index ist 2. Andererseits ist der Index von S in G ungerade, weil ja S als Ordnung gerade die größte Zweipotenz hat, die die Gruppenordnung hat. Wir merken jetzt also, der Index von S in G ist ungerade. Und, oder das kann man jetzt gerade schlecht lesen, und der Index von U in G, also N, ist zweimal der Index von S in G, also zweimal eine ungerade Zahl. Das ist das, was ich eigentlich hier festhalten möchte. Hier ist eine ungerade Zahl und N können wir schreiben als zweimal diese ungerade Zahl. Jetzt gucken wir uns T an. T ist ein Gruppenelement. Ich kann auf T diesen Wirkungshomomorphismus loslassen und schauen, was macht T in der Wirkung auf Omega. Angenommen, da ist ein Fixpunkt. Was heißt denn das? Na, dass T einen Fixpunkt auf Omega hat, heißt, dass T eine solche Nebenklasse invariant lässt, wenn wir mit T multiplizieren von rechts. Und wie waren nochmal oder wie sahen nochmal die Stabilisatoren aus bei dieser Wirkung? Das sind immer die entsprechenden Konjugierten der Untergruppe. Und da sehen wir, wie die Voraussetzung eingeht, dass kein Konjugiertes von T in U liegt. Angenommen, T habe einen Fixpunkt Omega in Omega und sei dann E so, dass sie das Omega sich schreiben lässt als U mal E. Angenommen, das sei so. Angenommen, wir hätten da so einen Fixpunkt. Was folgt dann daraus? Naja, Fixpunkt heißt U mal G mal T ist das gleiche wie U mal G. Also, jetzt formen wir so ein bisschen um. G hoch minus 1 darüber. Dann sehen wir T hoch G hoch minus 1 mit dem U. Oder, ja genau, so können wir das dann schreiben. T hoch G hoch minus 1 liegt dann im U. Es liegt aber auch in T hoch G, denn dieses Element G hoch minus 1 kommt ja aus G. Und das ist die leere Menge nach Voraussetzung. Und da haben wir einen Widerspruch. T kann kein Element von Omega festlassen. Warum wollten wir das wissen? Na, wir transportieren T mit dem Wirkungshomomorphismus rüber in die symmetrische Gruppe auf Omega und stellen die uns vor als Sn. Was für ein Element wird T dann? T hat keinen Fixpunkt, insbesondere liegt T nicht im Kern. Wir müssen das Ding also wirklich in der symmetrischen Gruppe sehen. Jetzt wirken wir auf einer Menge von n Punkten und dürfen aber nichts fixieren. Wie geht denn das? Wie kann ein Element der Ordnung 2 so wirken? Vorschläge? Wir können es auch gerne an Beispielen machen. Das ist zweimal eine ungerade Zahl, also sowas wie 6 oder 10. Wie kann da jetzt ein Element der Ordnung 2 so wirken, dass es keine Fixpunkte gibt? Wie funktioniert das? Ja.
Das ist eine Mehrfachtransposition.
Genau, es ist eine Mehrfachtransposition und dabei muss die komplette Anzahl von Elementen ausgeschöpft werden. Es darf nichts übrig bleiben. Wenn wir also 6 Elemente hätten zum Beispiel, dann müsste es ein Produkt von 3 paarweise elementfremden Transpositionen sein. Dann bleibt keine Zahl übrig, es werden immer 2 vertauscht. Anders geht es nicht, ansonsten bleibt da ein Fixpunkt und wir haben gerade gesehen, dass es nicht geht. Heißt also, T ist aufgefasst als Element von Sn, ein Produkt von n halbe Transpositionen, die paarweise elementfremd sind. T wirkt also auf Omega wie ein Produkt aus n halbe paarweise elementfremden Transpositionen. Moment. N halbe ist ungerade, das heißt, ich habe eine ungerade Anzahl an Transpositionen und damit ist T dann eine ungerade Permutation. Liegt also nicht in An. Das Bild liegt nicht in An. Da N halbe ungerade ist, wirkt T also wie ein Element von Sn, das nicht in A liegt. Ich kann ja auch nicht konkret auf die symmetrische Gruppe auf Omega beziehen, dann gibt es da auch eine entsprechende alternierende Gruppe auf Omega, die einfach aus allen geraden Permutationen auf der Menge Omega besteht. Das heißt, ich kann schreiben, T wirkt wie ein Element von Sym Omega ohne die alternierende Gruppe auf Omega. So richtig ausgeschrieben. Und in Gedanken habe ich immer Sn und An. Aber da ich jetzt keinen konkreten Isomorphismus angegeben habe, finde ich das so besser. Das ist die Gruppe, in die hinein wir unseren Wirkungshomomorphismus definiert haben. Ja, und so kriegen wir unseren Normalteiler mit nicht-trivialer Zweifaktorgruppe. Wir nehmen nämlich einfach G. Wir wissen jetzt, dass das Bild von G einen solchen Normalteiler hat. Ansonsten könnte man ja dieses T nicht finden. Und dann ziehen wir das zurück. Das volle Urbild ist dann ein Normalteiler von G, wo die Faktorgruppe nicht triviale 2 ist. Ist also N das volle Urbild von der alternierenden Gruppe auf Omega unter dem Wirkungshomomorphismus Sigma. So ist G mod N eine nicht triviale Zahlgruppe. Die Idee war also, eine ungerade Permutation sozusagen ganz konkret hinzuschreiben. Das ist das, was wir eigentlich gemacht haben. Achso, ich soll noch schreiben, das von Obel in G. Ja, was für Fragen gibt es?
Ist das so in den was?
Ist N das volle Obel?
Ah, voll.
Genau, also man hat ja diesen Homomorphismus von G hinein in diese symmetrische Gruppe. Und wenn ich dann in der symmetrischen Gruppe diese Untergruppe betrachte, von der ich jetzt weiß, dass sie echt ist, dann kann ich das volle Urbild betrachten und kriege dann einen echten Normalteiler von G. Und die Faktorgruppe ist eine nicht triviale 2. Ja, das ist Thomson-Transfer. Und jetzt können wir mit Kapitel 6 beginnen und da fangen wir gleich mit einem Bild an, weil ich so ein bisschen motivieren, wo ich hin möchte. Und das ist der Vorlesung. Oder? Gibt es gerade noch andere Fragen? Okay. Dann, das letzte Kapitel. Klassifikationsresultat. Da kommt so ein bisschen Vorgeplänkel und dann geht's zur Sache. Und bevor ich ein Bild male, möchte ich zusammenfassen, was wir schon wissen. Wir haben schon in einem früheren Teil der Vorlesung, als ich so ein bisschen was zum Hintergrund der Klassifikation erzählt habe, schon gesehen, dass die Primzahl 2 eine besondere Rolle spielt. Und wir haben streng genommen auch jetzt gerade nochmal gesehen, die Primzahl 2 ist bestimmt besonders. Denn wenn man sowas liest wie kleinste Primzahl, die die Gruppenordnung teilt, dann denkt man an kleine Primzahlen. Wenn die 2 darum läuft, ist die 2 automatisch die kleinste. Und das halten wir auch gleich nochmal fest. Okay, heißt also, 2 ist wichtig. Das können wir uns merken zum Thema Klassifikationsresultate. Und jetzt kommt ein Bild. Wenn 2 wichtig ist, was heißt das dann? Na, das heißt, wir können uns bei einer Gruppe immer zuerst mal fragen, ist die Gruppenordnung durch 2 teilbar? Wenn nicht, dann hat die Gruppe ungerade Ordnung. Dann werfen wir den Satz von Kai Thomson drauf, der sagt, dass die Gruppe auflösbar ist. Und viele Fragen, die wir uns jetzt eigentlich stellen wollen in Kapitel 6, sind dann nicht mehr spannend. So, diese Fragen sind für auflösbare Gruppen nicht spannend. Das heißt umgekehrt, dass wir uns jetzt nur Gruppen anschauen, wo 2 ein Primteiler der Gruppenordnung ist. Ansonsten ist dann wenig los. Gut, das heißt also, mit dem Satz von Fouché, dass wir in unseren Gruppen, die wir uns anschauen, immer Elemente der Ordnung 2 finden. Wir stellen uns jetzt also folgende Situation vor: G ist die Gruppe, über die wir was rausfinden wollen, damit sie nicht auflösbar ist oder jedenfalls nicht auf jeden Fall auflösbar ist. Sagen wir mal, 2 solche Gruppenordnungen teilen und dann fangen wir an mit: G hat ein Element der Ordnung 2. Und von da aus kann man jetzt in mindestens 2 verschiedene Richtungen gehen, um die Gruppenstruktur weiter zu untersuchen. Man kann ausgehend von dem Element der Ordnung 2 und kann sagen, okay, so ein Element schnappe ich mir, das ist eine Evolution, da kann ich mir jetzt zum Beispiel den Zentralisator angucken. Das heißt, das führt dann in die Richtung Untersuchung, den Zentralisator einer Evolution in B und versuche dann Zeug rauszufinden. So, Beispiele für solche Resultate. Gruppen, in denen der Zentralisator einer Evolution nur genau eine Zwei-Sylo-Untergruppe hat. Zwei-Sylo-Untergruppe. So geschehen von Suzuki 1965. Oder was kann man noch machen? Der Zentralisator einer Evolution hat ein normales Zwei-Komplement. Das ist sozusagen die duale Situation. Suzuki hat gemacht, es gibt nur eine Zwei-Sylo-Untergruppe, das heißt, es ist normal. Gornstein hat gemacht, 1969, die duale Situation. Es gibt vielleicht mehrere Zwei-Sylo-Untergruppen, aber es gibt ein normales Zwei-Komplement. Was kann man noch machen? Zentralisator einer Evolution ist auflösbar. Nilpotent. Dafür solches Zeug. Wurde alles gemacht. Und typischerweise sehen die Resultate dann so aus, jedenfalls wenn man quasi fertig wird mit der Analyse und nicht irgendwo zwischendurch komische Fälle übrig bleiben, dann sieht so ein Satz so aus. Wenn G eine endliche Gruppe ist mit einer Evolution, deren Zentralisatoreigenschaft XYZ hat, dann hat G folgende Gestalt und dann kommen irgendwelche Aussagen, wie G aussieht. Insbesondere gilt, falls G eine nicht-abelsche einfache Gruppe ist, dass G isomorph ist zu einer der folgenden Gruppen. Dann kommt eine Liste. So stellt man sich das vor. Das ist das Ziel, wenn man so arbeitet. Okay, Beispiele hier haben wir also, und ich habe jetzt wirklich nur so ein paar rausgegriffen, so Suzuki 65, Gornstein 69 und dann gibt es noch Spezialfälle und lauter so Zeug. Wenn man da anfängt zu suchen, gerade so in den 60ern, dann findet man das Zeug. Andere Möglichkeit. Ich fixiere mich nicht nur auf ein Element der Ordnung 2 und gucke mir da irgendwas an. Nein, ich betrachte die Primzahl 2 ein bisschen allgemeiner und frage mich, naja, da ist die Primzahl 2, dann gibt es zwei Sylo-Untergruppen. Wie können die denn aussehen? Und wie beeinflusst deren Aussehen, wie die ganze Gruppe G aussieht? Kann ich auch machen. Wie beeinflusst die Struktur der zwei Sylo-Gruppen die Struktur von G? Und jetzt kann man sich fragen, warum sollten denn die zwei Sylo-Untergruppen die Struktur von G überhaupt beeinflussen? Vielleicht ist der Gruppe G das völlig egal, was die zwei Sylo-Untergruppen machen. Aber es stellt sich halt heraus, nee, ganz oft ist der Gruppe G das nicht egal. Und diese kleinste Primzahl 2, die da rumläuft, da hat die Struktur von zwei Sylo-Untergruppen tatsächlich eine Auswirkung. Und je nachdem, was für eine Struktur wir da finden, kann es sein, dass wir sogar die Struktur der Gruppe G ziemlich genau hinschreiben können. Und das ist eigentlich überraschend, dass das geht. Ja, was kann man da so haben? Man kann sowas haben wie zyklisch oder generell abelsch. Dann gibt es quasi dual zu zyklisch sowas wie elementar-abelsch oder vielleicht die Eder-Gruppe oder Quaternionengruppe. Oder lauter so Zeug. Man guckt einfach, was ist meine Lieblings-2-Gruppe und dann schaut man, wie sieht eine endliche Gruppe G aus, wo das als Zwei-Sylo-Untergruppe vorkommt. Und dann kann man hoffen, dass auch wieder so ein Klassifikationssatz rauskommt, nach dem Motto, wenn G so und so eine Zwei-Sylo-Untergruppe hat, dann hat G folgende Struktur. Insbesondere gilt, falls G einfach und nicht abelsch ist, dass G dann isomorph ist zu einer der Gruppen von folgender Liste. Blablabla. Und solche Sätze gibt es haufenweise. Und da habe ich mir jetzt keine Jahreszahlen aufgeschrieben, das war sehr schusslich von mir. Aber man findet da extrem viel Zeug. Also man findet sowas wie Gornstein-Walter für die Eder-Gruppen und das ist das Thema, was wir uns später auch genauer anschauen. Gornstein-Walter und dann später Bender und Laubermann. Dann findet man für die Quaternionengruppen sowas wie Hauer-Suzuki und auch wieder Laubermann. Dann findet man für Semitheätergruppen und irgendwelche Kranzprodukte, glaube ich, alles in einer Arbeit, bin ich mir nicht ganz sicher, müsste ich nachgucken. Alperin, Brauer, Bornstein, blablabla, darüber ist Zeug. Und immer von der Bauarbeit, wie ich das gerade gesagt habe, häufig gibt es mehrere Arbeiten zum gleichen Thema, weil es lang war oder weil man verschiedene Teile erstmal gemacht hat und es dann später zusammengefasst oder weil mehrere Leute sich damit beschäftigt haben. Das ist auch typisch für diese Art Resultate, dass es da Zugänge gab nach dem Motto, wir haben erstmal eine Liste, wir haben erstmal eine Klassifikation und wir sind froh, dass wir die nutzen können. Und dann im Laufe der nächsten 10 Jahre haben sich Leute hingesetzt und haben zum Beispiel geschaut, können wir das noch irgendwie anders beweisen, einfacher, kann man die Liste noch ein bisschen genauer hinkriegen, sowas. Es gibt etwas dazwischen. Man kann ja Zentralisator einer Evolution hat Eigenschaft XYZ verallgemeinern zu Normalisator einer nicht-trivialen 2-Untergruppe hat die und die und die Eigenschaft. Das führt dann zu Resultaten, die ich hier grob einordnen würde in Gruppen, bei denen die 2-lokalen Untergruppen besondere Eigenschaften haben. Und da gibt es auch haufenweise Zeug. Schreibe ich jetzt nicht dran, weil 2-lokale Untergruppen später nicht im Fokus stehen, sondern was im Fokus steht, sind Zentralisatoren von Evolutionen und die Struktur von 2-Südorf-Untergruppen. Aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Und wir schließen die Vorlesung mit einem Lemma und ein bisschen Motivation für das, was danach kommt. Und greifen dieses Thema auf. Und im Wesentlichen beantworte ich damit die Frage, warum reden wir nicht einfach den Rest der Vorlesung über Gruppen mit zyklischen 2-Südorf-Untergruppen? Denn das ist ja der einfachste Fall, würde man sagen, zyklische 2-Südorf-Untergruppen, ganz einfache Struktur. Warum machen wir nicht einfach das und sind dann zufrieden? Gucken wir uns das einfach an. Den Fall, dass die eine endliche Gruppe ist mit zyklischen 2-Südorf-Untergruppen. Okay, dann gilt, wenn ich jetzt so eine 2-Südorf-Untergruppe S habe, so eine zyklische, ein Bild, ich kann G schreiben. Als O2' von G nach S ist auch wieder so ein semidirektes Produkt, so wie wir das vorhin gesehen haben. Insbesondere ist G dann, na, das eine Gang ist jetzt ein bisschen fehlen. Insbesondere ist G unter diesen Voraussetzungen. Genau dann einfach und nicht A wird wenden, das sehen wir gleich. Insbesondere ist G unter diesen Voraussetzungen einfach und nicht A wird. Genau dann. Wenn, na eigentlich könnte ich es noch besser formulieren, G ist unter diesen Voraussetzungen einfach, genau dann, wenn G zyklisch von Primzahlordnung ist. Einfach und nicht abelisch geht eigentlich nicht. Einfach genau dann, wenn G zyklisch von Primzahlordnung ist. warum steht da nicht zyklisch der Ordnung 2? Naja, weil ich nicht gesagt habe, dass 2 die Gruppenordnung teilt. Es könnte im Moment auch immer noch die ungerade Ordnung haben, dann ist S trivial und dann kommt man hier auf was Ungerades und dann könnte G, also, oder dann muss G, wenn es einfach ist, zyklisch sein und die Ordnung ist eine ungerade Zahl. So, ich habe jetzt nichts weiter vorausgesetzt, außer dass G eine endliche Gruppe ist. Ja, die Antwort auf die Frage, warum behandeln wir jetzt nicht einfach Gruppen mit zyklischen 2-Sylow-Untergruppen, ist, weil es langweilig ist. Wir machen einfach was Interessantes. So, wie zeigen wir das? Naja. 2 ist auf jeden Fall, wenn es die Gruppenordnung teilt, die kleinste Primzahl, die Gruppenordnung teilt. Das heißt, wenn S überhaupt nicht trivial ist, dann können wir diese Zerlegung sofort hinschreiben. Wenn S trivial ist, dann ist U2' von G gleich G und dann stimmt das auch. Das heißt, in beiden Fällen kommt das sofort raus. Und zwar folgt das aus Formular 5, 7 oder so, genau, Teil B. Und es folgt nicht daraus, sondern ganz trivial, falls S gleich 1 ist. Und dann kommt jetzt die zweite Aussage, warum es G genau dann einfach, wenn G zyklisch von Primzahlordnung ist. Naja, fangen wir, ich mache es erstmal mündlich, dann gucken wir, wie viel ich hinschreiben soll. Fangen wir an damit, dass G ein. Dann gucken wir uns diese Zerlegung an. Das ist ein Normalteil, der muss jetzt alles sein oder trivial. Wenn er alles ist, hat G ungerade Ordnung, ist also auflösbar. Und dann kann man, indem man zum Beispiel diese Kommutatorreihe lang geht, zeigen, dann ist G sofort adisch, also nilpotent, dann gibt es nur einen Primteiler, bla bla bla, dann ist die Gruppe zyklisch von Primzahlordnung. Andere Möglichkeit, dieser Normalteiler ist 1, dann ist G selber seine eigene 2-Sylow-Untergruppe, aber 2 Gruppen sind nilpotent und die sind nur dann einfach, wenn sie nur Primzahlordnung haben. Das heißt, in beiden Fällen ist die Ordnung von G eine Primzahl, einmal 2 und einmal das Ungerades. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung, na, wenn G zyklisch von Primzahlordnung ist, dann ist G einfach. Das ist klar. Einfach, weil es gar keine anderen Untergruppen gibt und insbesondere keine Normalteiler außer 1 auf der ganzen Gruppe. Und die Gruppe ist nicht trivial und ist damit wirklich einfach. Ja, da schreibe ich jetzt irgendwas kurzes Mündiges hin. Und wir haben ja jetzt 2 Konstanten reingesteckt. Wir haben reingesteckt, dass Gruppen ungerade Ordnung auflösbar sind. Und bei der anderen würde ich sagen, das ist klar. Umgekehrt ist jede Gruppe von Primzahlordnungen einfach. Alles klar. Wie können wir jetzt die Sache interessanter machen? Wir sind jetzt also weg von zyklischen 2-Sylow-Untergruppen, weil das nicht so spannend ist. Insbesondere dann, wenn man hin will zu einer Klassifikation von einfachen Gruppen mit vorgegebenen 2-Sylow-Untergruppen, dann ist zyklisch nicht interessant. Insbesondere ist jetzt der Fall raus, dass 2 die Gruppenordnung teilt, aber 4 nicht. Denn wenn nur 2 die Gruppenordnung teilt und 4 nicht, dann müssen die 2 Süderhoff-Untergruppen zyklisch sein und das ist langweilig. Das heißt, der erste Fall, in dem irgendwas Interessantes passieren kann, ist der, dass 4 die Gruppenordnung teilt. Und wenn es wirklich nur 4 ist und nicht 8, was für Möglichkeiten gibt es dann für die 2 Süderhoff-Untergruppe? Möglichkeit 1, zyklische Ordnung 4, das ist langweilig. Möglichkeit 2, elementaralische Ordnung 4. Und wir kennen sogar einfache nicht-adische Gruppen, bei denen das passiert. Zum Beispiel die A5. Das heißt, der erste interessante Fall ist, die Ordnung von einer 2-Süderhoff-Untergruppe ist 4 und S ist elementarisch. Zum Beispiel A5. Und in der PSL2Q-Serie gibt es auch welche. Das hängt davon ab, wozu Q kongruent ist. Modulo 4, glaube ich. Da nehme ich, glaube ich, ab. Da kommen nämlich manchmal, also manchmal kommen da größere Diädergruppen vor und manchmal einfach nur elementarische Gruppen, glaube ich, 4. Und PSL211, die uns schon häufiger beschäftigt hat, ist, glaube ich, ein Beispiel für eine Diädergruppe, glaube ich, 4. Wenn ich mich täusche, ist da die Gruppenordnung auch nur durch 4 teilbar und es muss eine Diädergruppe sein. Okay. Noch können wir nicht mehr sagen, nur dass wir gewisse Beispiele kennen. Das heißt also, wir könnten uns als ersten kleinen Fall, also als erste Klassifikationsfrage hernehmen, wie sehen alle endlichen einfachen Gruppen aus, deren 2 Süderhoff-Untergruppen elementarisch der Ordnung 4 sind? Könnte man machen. Und dann könnte man hoffen, dass man sogar noch mehr rauskriegt, noch allgemeiner, aber auf jeden Fall will man die endlichen gerne wissen. Zum Beispiel will man vielleicht sowas wissen wie, ist das hier Teil einer Serie und wenn ja, wie viele und gibt es noch andere Serien? Okay. Gleichzeitig könnte man aber auch sich eine allgemeinere Frage stellen und ich sehe hier mehrere Möglichkeiten, das zu verallgemeinern. Elementarisch der Ordnung 4 könnte ich verallgemeinern zu elementararisch von irgendeiner Ordnung, also der Ordnung 2 und n, für irgendein n mindestens 2. Ich könnte aber auch sagen, nee, das ist mir zu speziell, ich will einfach arische 2-Süderhoff-Untergruppen verstehen, das ist ein Spezialfall davon. Also einfach arisch. Aber es gibt noch eine Möglichkeit. So eine elementarische Gruppe der Ordnung 4 ist ja auch ein kleiner und in gewisser Weise ausgearteter Fall einer Diädergruppe. Das heißt, ich könnte es auch verallgemeinern zu Diäder 2-Süderhoff-Untergruppen. Und da ist dann dieser erste Fall quasi ausgeartet, weil es da arisch ist. Und dann würde man sagen, interessant ist es vielleicht erst ab Größe 8. Mal gucken. Ja, und ich habe mir das überlegt und zuerst war ich hier bei arisch, weil es auch historisch davor liegt. Und dann bin ich aber später doch bei den Diädergruppen gelandet. Das heißt, was werden wir machen? Da gibt es noch ein bisschen Vorgeplänkel, wir steigen nicht sofort ein. Aber ich wollte so ein bisschen motivieren, wie man dahin kommt, sich überhaupt mit solchen Fragen zu beschäftigen, bevor wir dann loslegen und schauen, okay, wie geht man da überhaupt ran? Was ist eine geeignete Strategie? Wie kommt man auf eine Idee, wie so ein Satz aussehen könnte? Wie arbeitet man mit einem minimalen Gegenbeispiel? All diese ganzen Dinge. Da legen wir dann nächste Woche los. Langsam. Mit dem Vorgeplänkel, was da hinkommt. Damit wäre ich dann für heute fertig. Ich denke, jetzt haben wir eine Stunde gemacht. Das ist ganz gut. Dann können wir ein bisschen Pause machen. Was für Fragen haben Sie jetzt gerade? Gibt es irgendwas aktuell? Das sieht nicht so aus. Dann vielen Dank und wir machen Pause vor den Mini-Projekten.